ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Es wären es Leute mit dem Comedian Ingmar Stadelmann. Wir stecken in anspruchsvollen, schwierigen, einige sagen sogar in schlechten Zeiten.
Ui, ja.
Sind wir?
Ja, ich weiß es nicht. Du, wir leben einfach weiter. Was ist die Basis?
Ich wollte eigentlich wissen, ob du dann sozusagen als Comedian, ich habe dich nicht als Stimmungsaufheller eingeladen, aber hast du momentan gute Zeiten, weil wir insgesamt in eher mäßigen Zeiten stecken?
Ja, also es ist jetzt nicht so schwierig, Themen zu finden, muss ich sagen. Die Herausforderung besteht eher darin, dass sozusagen die Satire nicht durch die Realität so schnell eingeholt wird, dass es eigentlich keine Satire mehr ist. Also Hashtag Friedrich Merz.
Ja.
Also man weiß dann gar nicht mehr, ne, was man sozusagen sich ausdenken soll, wenn es ja dann sowieso doch passiert. Und so ein bisschen ist ja mit dem nächsten Programm, was ich mache, auch. Also es sind gute Zeiten, aber es sind auch schwierige Zeiten. Toll, das ist schön. Das ist eine nichtige Antwort. Ne?
Nein,
ja, das ist so. Kann man ja auch nicht mehr anfangen.
Das nächste Programm, das besprechen wir noch. Auf was reagierst du, weil du ja dich auch mit Alltagssituationen auseinandersetzt? Auf was reagierst denn du da so, wenn du vor die Tür trittst?
Ach, das ist ja relativ einfach. Ich hatte heute zum Beispiel auf dem Weg hierher vom Hotel einen fantastischen Taxifahrer, den ich an der Stelle mal grüßen möchte. Ja? Als Berliner wird man immer misstrauisch, wenn man einen gut gelaunten Taxifahrer hat. Und das habe ich heute Morgen sehr genossen. Also man konnte ein richtiges Gespräch führen. Das war ein freundlicher Mensch. Und das ist jetzt in Berlin, sagen wir mal, manchmal nicht so der Fall. Berliner sind mehr so ein bisschen, also es hat schon, da sind wir schon bei Friedrich Merz. Also der Berliner Taxifahrer ist im Prinzip Friedrich Merz. Es wird rumgepöbelt über alles. Alles ist scheiße. Und man stimmt eigentlich einfach immer nur zu, damit die Fahrt schneller vorbeigeht. So ist das eigentlich. Das, so. Und der Unterschied vom Taxifahrer zu Friedrich Merz ist eigentlich nur, dass Friedrich Merz die Fahrt selber bezahlt. Aber, anderes Thema. Auf alle Fälle stelle ich fest, dass die ja gut gelaunte Leute sind.
Und was hattet ihr für Themen?
Als er festgestellt hat, was ich so mache, haben wir uns natürlich über die gesellschaftliche Entwicklung unterhalten. Und ich habe heute erfahren, dass man sich in the land freut, dass der V8 zurückkehrt, Zitat Ende. Also bei Mercedes-AMG wird es dann demnächst wieder neue V8-Motoren geben, hybridisiert. Und da muss ich sagen, wir sind auf einem guten Weg.
Wer hat dir eigentlich oder wie hast du festgestellt, ach, das, was ich so mache, das scheint irgendwie witzig zu sein? Wer sagt dir, dass du witzig bist?
Das sagt man sich erstmal selbst. Das ist der Trick.
Das kann gefährlich sein.
Ja, aber also das ist natürlich, die Herausforderung besteht darin, sich so lange zu sagen, dass man witzig ist, bis andere es auch sagen. Also man muss sehr, sehr lange widersprechen. Und das habe ich, weiß nicht, was da für eine Art von Reaktanz in mir ist oder Renitenz, die gesagt hat, das, was ich mache, muss ich machen, weil ich glaube, es ist wichtig, dass jemand so eine Form von Humor auf eine Bühne bringt. Ich hatte das Glück, dass ich relativ früh die Erfahrung gemacht habe, dass Leute das irgendwie gut finden, was ich mache und selbst Lehrer mir Raum eingeräumt haben. Also mein erster richtiger guter Deutschlehrer, da war ich dann in der 10. Klasse, da war das dann immer so, dass montags die ersten 10 Minuten im Prinzip mir gehört haben. Der hat dann gesagt, Ingmar, fass mal Wochenende zusammen, was war denn los? Und alle haben gedacht, was für ein fauler Lehrer. So, aber am Ende hat er natürlich ein Häkchen dran gemacht bei Argumentation lernen und Diskurs aushalten in der Klasse. Weil wir haben dann irgendwie die ersten 10, 15 Minuten, manchmal auch 20 Minuten, am Montagmorgen zusammen diskutiert und drüber geredet, was am Wochenende so los war. Und er hat vorne gesessen und hat sich das alles angeguckt und hat das einfach so wegmoderiert. So. Also das Kommentieren habe ich da relativ früh gelernt und habe dafür gutes Feedback bekommen. Und das ist eigentlich immer so geblieben. Ich war immer in der kommentierenden Funktion und war immer der Beobachtende, der Falke, der von oben schaut.
So. Wow.
Ja.
Ich habe mir noch einen Satz aus deinem Leben zuspielen lassen.
Satz aus meinem Leben, ja, das wird ziemlich gespannt.
Du kannst sagen, wie wichtig der ist. Ingmar, du bist halt Filetsteak. Wir brauchen aber Spaghetti Bollo.
Ja, das ist ein großartiges Zitat von meinem letzten festen Arbeitgeber, der mich genau mit diesem Satz, das ist doch ein toller Satz, um jemanden zu kündigen, oder?
Ja.
Ist das nicht großartig? Was willst du denn da noch sagen? Das ist sozusagen mit einem Lob rausgeekelt. Mein letzter fester Job bei einem Radiosender war das. Und da hat man mich mit diesem Satz entfernt, ja. Es war eigentlich auch ganz charmant, muss ich sagen, aus heutiger Sicht. Und ich behalte mich weiterhin als Filetsteak bei. So.
Gut, das Filetsteak der Comedy-Szene. Wir haben einen Song, den du mitgebracht hast.
Ja.
Der geht an den Taxifahrer.
Der geht definitiv an den Taxifahrer. Es ist Driver's Seat von Sniffin' the Tears. Und ich mag ja, wenn der Songtitel zum Bandnamen passt. Das ist ja das ist die höchste Stufe sozusagen der Adelung, die man haben kann. Und natürlich redet das raus an alle Stuttgarter V8-Fahrer.
Du sagst, der Song ist auch die Macht der Werbung.
Ja, die macht der Werbung. Dürfte in den 90er Jahren gewesen sein für eine Audiomarke, die wir jetzt nicht nennen wollen. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt. Wahrscheinlich, soll ich was sagen? War es Pioneer oder was? Ja, Pioneer. Gibt's den noch? Pioneer? Früher Riesennummer mit Autoradios und so weiter gewesen. Und die haben den Song genutzt. Deswegen kenne ich den als Kind der 90er. Nicht, dass man denkt, ich bin irgendwie aus den 70ern oder so.
Nein, auf gar keinen Fall. wie hast du eigentlich deinen Platz im Comedy-Zirkus in dieser großen Masse an Comedians gefunden?
Ja, jetzt müsste ich natürlich sagen, durch Genialität. Jens, natürlich.
Bescheidenheit.
Ja, Bescheidenheit, ja. Genialität, ja. Und Punch. Also ich weiß, ich habe, das wurde ich jetzt tatsächlich öfter mal gefragt, weil mich gibt es ja schon ein paar Jahre auch einfach. Ich bin ja schon eine ganze Weile dabei und das funktioniert immer noch. Und ich hatte jetzt nie so einen gigantischen Hype, aber dafür gibt es dann auch halt kein Low, sondern es läuft halt irgendwie alles auf so einer Wachstumsschiene, dass Leute, die zu mir kommen, relativ treu sind und relativ häufig zu den Shows kommen. Die wissen das zu schätzen, wenn jemand unter der Gürtellinie sein kann und gleichzeitig einen Kopf hat. Die hören sich schlaue Sachen an, können aber genauso auch lachen über, sagen wir mal Dummheiten, ne, wenn die präsentiert werden. Und das ist so in seiner Mischung, glaube ich, nicht so oft vertreten in Deutschland, weil man ja auch mal gleich, du hast es ja auch gleich versucht zu klassifizieren, ist er jetzt Kabarettist, ist er jetzt Comedian, setzt er sich eine rote Nase auf?
Schublade auf.
Genau, zersägt er Frauen, was macht er da eigentlich auf der Bühne? Und ich glaube schon, dass mein Anspruch ist schon, dass die Leute zu mir kommen, also Eskapismus ist schon Teil von dem, was ich mache, aber ich mache dann auch immer mal ab und zu so ein Fenster auf und werfe so einen Blick in die Realität mit meinem Publikum zusammen. Und wir versuchen eigentlich, deswegen sage ich auch wir, an so einem Abend immer so 2, 3 Perspektiven zu entwickeln, die man vielleicht vor der Show nicht hatte. Das ist so ein bisschen die Herausforderung, die ich mir selber stelle an so einem Abend.
Weil du dein Publikum gerne mitnimmst und es nicht einfach bespielst.
Nein, genau. Ich bespiele die Leute nicht einfach. Also so eine Show ist auch nie 1:1 dieselbe. Es gibt für mich nichts Langweiligeres als Comedians, die im Prinzip immer denselben Text einfach von A nach B runterbeten. Ich finde, Teil des Jobs ist schon, dass die Leute das Gefühl haben, dass was an dem Abend passiert, kann nur heute Abend hier passieren. Ob das tatsächlich so ist, spielt da nicht so eine große Rolle, finde ich. Aber die Inszenierung muss schon sein, dass man das Gefühl hat, das, was er jetzt gerade hier macht, das macht er für uns. Und das macht er nicht, wenn er aus Stuttgart rausfährt, in Frankfurt genauso. Oder wenn er dann nach Münster kommt, ist es 1:1 dieselbe Show. Und das ist bei mir auch nicht so. Also allein die aktuelle Tour, die ich habe, kommt ihr klar, Tour. Die erste Hälfte, es sind eigentlich 2 Shows. Die erste Hälfte ist eine klassische Stand-Up-Show. Und der zweite Teil ist eigentlich wie so ein riesiger moderierter Podcast. Weil die Leute mir in den Pausen Themen schicken. Mhm. Ich sage, schickt mir mal, über was ihr noch reden wollt. Dann schicken sie mir irgendwas zum Thema Gendern oder so. Und dann denken sie, ja, wenn Gendern dann liest, macht er 5 Witze zum Gendern. Mache ich aber nicht, sondern ich suche dann denjenigen, der das geschickt hat im Publikum, weil ich habe ja sein Instagram, von dem er es geschickt hat, und frage ihn, warum wollen wir denn überhaupt über Gendern reden? Und dann wird es eigentlich immer ganz aufregend, weil man feststellt, im Raum sind unterschiedlichste Meinungen. Man geht erstmal davon aus, wenn man zu so einer Show geht mit 500, 600 Leuten, die sind bestimmt alle meiner Meinung, stellt man dann schnell fest, nee, ist nicht so. Aber was uns an dem Abend halt zusammenbringt, ist die letzte Superkraft der Menschheit und das ist Humor. Und das ist eigentlich eine gute Erfahrung.
Das heißt, es geht mit so einem Diskussionsabend zu Ende.
Das klingt so staubtrocken, ja. Ne? Das ist so, ja, Professor Stadelmann referiert über die Welt, genau. Das ist es natürlich nicht, sondern es bleibt unartig, es bleibt auch lustig. Und ich habe halt nur, sagen wir mal, im zweiten Teil dieser Show dann ein bisschen andere Funktion, weil ich bin dann kommentierend und ich bin moderierend zwischen den Leuten. Weil tatsächlich ist es so, als wenn die Leute feststellen, dass wir so ein Thema nicht einfach nur als Gag aufmachen im Raum, dann wird sich halt auch positioniert, ne? Wenn man dann eine Frage gestellt, dann wird halt auch, ruft halt ein anderer, nee, das sehe ich nicht so. So, und dann hast du 2, die du im Raum durchmoderieren musst, so. Und alle anderen gucken so und sind gespannt, was passiert denn jetzt? Verliert er die Kontrolle? Behält er die Kontrolle über den Saal? Verselbstständigt sich der Saal? Und das macht schon dolle Spaß, so. Und die Leute wissen das total zu schätzen. Die kommen halt hinterher, weil sie damit quasi nicht, das war nicht in deren Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung haben wir sozusagen in der ersten Hälfte erfüllt. Eine Stunde lachen, durchgehen, Spaß haben. Und in der zweiten Hälfte mache ich sozusagen mit den Leuten was, aus dem sie am Ende wahrscheinlich viel, viel mehr ziehen als aus einem reinen Comedy-Programm. So. Und das ist auch die Basis für das, was ich als nächstes machen will.
Hast du einen Saal schon mal verloren?
Ja, das haben wir alle schon. Naja, natürlich haben wir alle schon mal einen Saal verloren. Also gerade am Anfang passieren so Sachen natürlich häufig. Also das ist der Klassiker, der mir passiert ist, das ist bestimmt 15 Jahre her, da war eine meiner ersten Shows im Quatsch-Comedy-Club in Berlin. Da hatte sich die Sparkasse zur Weihnachtsfeier eingekauft. Da war der komplette Saal, also Sparkasse. So, und ich war Teil der Mixshow Und bin da rausgegangen und das hat am Anfang auch alles super gut funktioniert. Die ersten 5-6 Minuten war das lustig. Und Quatsch Comedy Club in Berlin ist zweigeteilt. Da gibt's eine obere und eine untere Ebene. Und irgendwann habe ich so angefangen, Witze nach oben zu machen. Ne? Hab so gesagt, da oben Muppet Show, was ist denn los da? Wie ist die Stimmung und so? Und dann wurde es ganz still im ganzen Raum. Und die unten haben aufgehört zu lachen. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und zu der Zeit war es dann auch so, dass ich dann gerne, sagen wir mal, aggressiver aufgetreten bin gegenüber dem Publikum. Und am Ende war der Einzige, der noch gelacht hat, der Techniker. Und dann ist der Gnatz in mir durchgekommen. Dann habe ich im Prinzip nur für den Techniker gespielt. Habe also die Gags gemacht. Niemand hat gelacht, außer dem Techniker, der hinten immer Also habe ich den auslachen lassen und habe dann erst weitergemacht. Und das war eine furchtbare Viertelstunde. Und am Ende ist es so, dann wird man eigentlich abmoderiert. Und das war Ingmar Stadelmann. Dann geht man ab, kommt nochmal raus, verbeugt sich und die Leute klatschen. Und so war es auch. Ich bin also nochmal rausgekommen. Die Leute haben aber nicht mehr geklatscht. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, wenn ihr nicht klatscht, dann verbeuge ich mich jetzt einfach mal 2 Minuten. Und habe mich dann noch 2 Minuten verbeugt. Und es war ein unfassbares Desaster, über das man im Quatsch Comedy Club heute noch redet, weil es so zwischen schlimm und sehr lustig war. Und der Fehler ist ganz einfach gewesen, weil man sich natürlich fragt, wieso passiert das? Relativ einfach. Hierarchisches System, Sparkasse. Oben saßen die Chefs, unten saßen die Angestellten. Als die Angestellten und nicht mehr wussten, ob die das oben lustig finden, haben die unten aufgehört zu lachen. Wenn ich mich vorher mit dem Publikum beschäftigt hätte und gewusst hätte, was die Struktur ist, ist das sozusagen ein Satz, um diesen rosa Elefanten im Raum aufzulösen und es wird eine super Show. Und ab da habe ich auch angefangen, mich mehr damit zu beschäftigen, wer denn da zu meinen Shows kommt.
Ein Comedy-Bühnenprogramm über den AfD-Rechtsextremisten Björn Höcke. Wie lustig soll das bitte sein? Die Frage geht an SWR1 Leutegast Ingmar Stadelmann. Stadelmann liest Höcke heißt das Programm. Ja. Bist du ein bisschen wahnsinnig?
Ja, wir sind natürlich wahnsinnig, aber das ist nicht das Thema. Und es ist eigentlich auch kein Comedy-Programm. Es hat den schönen Untertitel, ein satirischer Diskurs kurz vor der Machtergreifung. Da kann einem, wenn man jetzt auf letzte Woche Mittwoch so zurückblickt, kurz warm werden, weil das war ja im Prinzip mal als Satire angeplant. Jetzt sind wir vielleicht doch insgesamt dichter dran als gedacht. Zeigt mir aber, dass ich den richtigen Riecher hatte, was ja schon mal eine wichtige Funktion ist, wenn man als Satiriker oder Kabarettist unterwegs ist, dass man ungefähr spürt, was kommen könnte. Und das ist natürlich keine klassische Comedy-Show. Das ist so ein bisschen die Essenz aus den letzten 10 Jahren von Dingen, die mir aufgefallen sind, die ich sammle. Und dieses Buch von Höcke ist ja ein Interviewbuch. Der lässt sich da ja im Prinzip interviewen, weil er gerne philosophisch wirken will und so weiter. Das ist ja auch schon 5 Jahre alt. Und ich finde ja, aus heutiger Sicht ist das so ein bisschen medial untergegangen, weil wenn man da jetzt wieder reinliest, stellt man einfach fest, dass Höcke oder diese Ideen da drinne, die sind mittlerweile überall. Also die finden wir bei ganz vielen Sachen, die sozusagen Trump groß gemacht haben, die finden wir mittlerweile bei täglichen Aussagen von Frau Weidel, die finden wir als Haltung bei ganz vielen Menschen in der Gesellschaft und so weiter. Die sind da relativ weit gekommen schon mit dem, was sie da als Ideen in dem Buch haben. Und ich beschäftige mich deswegen damit, weil es natürlich ein paar tolle Zitate daran gibt, an denen man dann wiederum, also ich lese nicht eine Stunde aus Höcke vor, ich bin ja, also so wahnsinnig bin ich jetzt auch nicht, ne? Sondern wir nehmen uns, sagen wir mal, zitatfähige Sachen und Textstellen, die dann im Prinzip Ausgangspunkt sind für Satire, die ich dann an dem Abend machen werde auf der Bühne. Und die bezieht sich aber eigentlich aufs Hier und Jetzt. Und das ist eigentlich das Gruselige daran und gleichzeitig auch witzig, weil man im Prinzip mit diesem Buch zu Erkenntnissen kommen kann, die er sich nicht gewünscht hat.
Aber du hättest ja, also ich meine, warum Höcke? Du hättest ja auch andere Politiker lesen können.
Ja, zum Beispiel.
Habeck. Esken.
Ja gut, ich wollte ja kein Kinderbuch schreiben. Ah, und Frau Esken, weiß ich nicht, da würde man jetzt zum Einschlafen vielleicht hören. So. Aber
Merz.
Ja, Merz. Bei Merz muss ich sagen, da geht wahrscheinlich so ein bisschen was. So Merz habe ich auch, glaube ich, ein bisschen anders eingeschätzt bis letzte Woche. Aber ich glaube mittlerweile, da liegt sehr viel Satirisches. Auch im Selbstbetrug. Im CDU-Lager. Das wird, glaube ich, noch spannend zu beobachten, wo ich mich auch wirklich frage, was jetzt passiert, wenn zum Beispiel die CDU nächste Woche, weiß ich nicht, nur noch 5% Vorsprung vor der AfD hat. Ist dann auch die SPD schuld? Sind die Grünen schuld? Sind die Demonstranten schuld? Wer ist eigentlich schuld dann daran, dass das nicht funktioniert? Und andersrum stelle ich mir die Frage, was passiert, wenn die CDU nächste Woche 35% hat mit dem, was Herr Merz jetzt veranstaltet hat. Also da liegt wahnsinnig viel und ich finde eben, dass diese ganze, sagen wir, die ideologische Aufladung bei Höcke und diese völkischen Verbindungen, die da drin sind, die ganzen auch Anleihen an sozusagen Rechtsextremismus alter Prägung, möchte man fast sagen, die sind halt prägend. Also dann kommt halt Frau Weidel und stellt sich hin und sagt, Hitler war eigentlich ein Kommunist. So, und dann fragt man sich, warum macht sie das? Warum erzählt sie das? Und die Antwort ist eigentlich relativ simpel. Wenn man selber sozusagen in einer Ideologie verhangen ist, von der man überzeugt ist, dass sie richtig ist, dann muss man die natürlich in irgendeiner Form reinwaschen, wenn man die anderen Leuten verkaufen will. Und das Problem, das die Rechtsextreme haben, ist ja einfach diese dumme Geschichte mit Hitler. Das ist ja leider irgendwie ärgerlich. Deswegen ist es mal ein Vogelschiss und dann ist es irgendwann kein Vogelschiss mehr, sondern Moment, ist doch viel schlauer zu sagen, das hat gar nichts mit uns zu tun. Das waren alles die Linken. Und das ist so ein bisschen was passiert. Und lustigerweise in Anführungszeichen steht das in dem Höcke-Buch eigentlich auch schon drin. Also der hat das nicht anders formuliert oder anders gedacht. Das ist alles schon vorhanden. Und die Frage ist, was das mit unserer Gesellschaft macht und was so ein paar schlaue Wege sind, damit umzugehen. Also ich möchte eigentlich den Leuten, wie sagt man so schön, emotional den Koffer packen, ohne dass sie gehen müssen.
Das ist sehr nett von dir.
Sondern dass im Koffer Sachen drin sind, die ich rausholen kann, wenn mir so jemand irgendwas an den Kopf wirft.
Du bist ab Herbst damit auf Tour?
Ja, also so Gott und die AfD will, bin ich ab Herbst damit auf Tour. Und in Stuttgart sind wir, glaube ich, am 27. Oktober.
Okay, und kannst du uns einen kleinen Einblick geben, wenn du sagst, tolle Sätze von Björn Höcke?
Also das fängt, also der ganze Anfang von diesem Werk beginnt ja damit, dass er sich sozusagen seine ganze Kindheit glorifiziert und da kommen dann so tolle Sätze wie, wir saßen beim Bauern und die Kuh spritzt mir Milch in den Mund. Was einfach so, also wenn man sich, also ich, so einen Satz kann ich mir bei Olaf Scholz jetzt nicht vorstellen. Ja, oder weiß ich nicht. Und das fängt schon damit an, dass dieses Gesamtwerk des Buches sozusagen der Legendenbildung dient. Und das kapiert man erst, wenn man es komplett durch hat. Am Anfang denkt man halt, ach Gott, der ist so ein bisschen romantisiert von seiner eigenen Kindheit und Jugend, aber es dient alles sozusagen einer propagandistischen Idee. Und wenn man das Buch durch hat, dann weiß man auch, dass sie wissen, wovor Adorno und so weiter gewarnt hat. Und sie versuchen das eigentlich zu entkräften für Leute, die nicht wissen, was Adorno gesagt hat. Ja, also dieses das Deutschsein zum Exklusiven machen und sagen, wir wissen, wer die richtigen Deutschen sind und wir bestimmen auch darüber, wer deutsch ist und wer nicht. Das ist immer ein Zeichen von Rechtsextremismus oder von rechtsextremen Ideologien. Und das ist, wo sich Höcke ja bewegt. Und das ist, was ja auch Frau Weidel macht. Und das ist Teil des Problems. Ja, und das führt dann leider am Ende konsequent zu Ende gedacht, immer zu Faschismus.
Ingmar Stadelmann liest Björn Höcke. Stadelmann liest Höcke, will lesen, muss man vielleicht sagen.
Kann lesen.
SWR1 geht weiter mit dem Comedian, weil du es gerade sagtest, so ist der Plan zumindest ab Herbst.
Ja.
Gibt es noch irgendwelche Bedenken?
Du meinst auf juristischer Ebene?
Zum Beispiel, ja.
Naja, also es ist natürlich, wie gesagt, keine klassische Lesung, das muss man dazu sagen. Ich habe nicht vor, dafür zu sorgen, dass Leute dieses Buch kaufen, sondern es ist die Basis für einen Satireabend. Es wird schon Spaß machen, da bin ich mir relativ sicher. Also ich habe sehr schöne Beobachtungen, die auch in dem Zusammenhang mit dem Werk dann einfach stehen und einfach, dass der Deutsche im Prinzip auch so ein bisschen ist wie Andreas aus Frauentausch, ne? Halt, stopp, alles bleibt so, wie es ist. Ja? Energiewende, halt, stopp. Ne? Also da sind wir schon sehr dicht dran und das macht natürlich Spaß, wenn man das vor die Nase geführt bekommt. Und die Sorge, bis jetzt gibt es keine Drohung, bis jetzt ist die Lage ruhig, aber es ist ja auch noch eine Weile hin, so bis alle davon Wind bekommen haben. Einige Veranstalter haben ein bisschen Angst. Das Plakat ist ja so ein KI-Bild von mir in so einer Stauffenberg-Parodie. Da gab es mal Veranstalter, die hatten Angst, dass jetzt, weiß ich nicht, ein Ronny in Brandenburg sagt, ah, endlich liest mir mal eine Höcke vor. Und das sozusagen
das falsche
die falsche
Publikum
Zielgruppe
kommt, ja.
Anspricht. Ich bin mir allerdings relativ sicher, dass die meisten Menschen, die mich kennen oder meine Shows kennen, wissen, was wir da machen, dass das sozusagen keine Glorifizierung von Herrn Höcke wird, sondern eher, sagen wir mal, Antifaschismus kann halt auch Spaß machen.
Wie viele Anwälte hast du so?
Also mein Management hat natürlich einen Anwalt. Mhm. Ich habe auch noch ein, zwei Anwälte. Wir sind da, glaube ich, ganz gut aufgestellt im Fall der Fälle. Ja. Und Satire, Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit sind ja ein hohes Gut. Und es ist ja angeblich so, dass Leute bei der AfD dafür kämpfen, dass man endlich wieder Dinge sagen darf. Dann sage ich die doch einfach mal.
Du hast es gerade schon angesprochen, zu welchen Szenen es kommen könnte, wenn du mit dem Programm auf der Bühne stehst. Es gibt Kollegen wie etwa Serdar Somuncu, der hat vor Jahren aus Mein Kampf vorgelesen.
Das Gleichnis verstehe ich nicht. Wie kommst du denn da drauf?
Und hatte dann ungebetene Gäste auf der Bühne und es gab eine kleine Unterbrechung.
Ja.
Wie bereitet man sich auf sowas eventuell vor?
Ich könnte jetzt sagen, ich trage eine schusssichere Weste, ne? Also, aber ansonsten kann man sich da, glaube ich, nicht groß drauf vorbereiten. Es darf kommen, wer will, wer sich ein Ticket kauft. Ich würde erstmal sagen, ich glaube eher, dass es online vielleicht ein bisschen Stress geben könnte, weil sozusagen eine bestimmte Blase da ist, die natürlich sehr laut und sehr stark ist. Das erleben wir ja jetzt auch wieder. Aber da bin ich jetzt, also das bin ich ja als Comedian auch gewohnt eigentlich. Also alles, was ich mache, basiert darauf, dass ich auch Gegenwind bekommen habe. Und wenn ich mich zurückerinnere, die ersten Shows, die ich in meinem Leben gemacht habe, da waren wir 15, 16. Ich komme aus Sachsen-Anhalt, Ostdeutschland, im Nirgendwo war das Salzwedel, der Ort, der am weitesten entfernt ist von jeder Form von Autobahnanbindung. Da war der Dorfnazi, der war halt immer präsent. Also wann immer man irgendwo auf eine Party gegangen ist mit 15, 16, ist man erstmal vorgestellt worden, hier, das ist Silvio, das ist unser Dorfnazi. Silvio, das ist Ingmar, dem haust du nachher nicht aufs Maul, wenn du besoffen bist. So, das war normal. Und deswegen ist für mich auch diese Überraschung, die bei einigen oft dabei ist, oh Gott, wo kommt das alles her? Mein Gefühl ist, dass das nie wirklich weg war, dass es jetzt halt, sagen wir mal, einen parlamentarischen Arm gibt, eine politische Struktur dahinter gibt, aber die grundsätzliche Problematik war immer da in Deutschland. Und wenn man gerade auch Ostdeutschland in den 90ern nimmt, Sachsen-Anhalt, Landtagswahlen, da war dann auf einmal eine DVU mit 11-12%. Das war dann natürlich ein Riesenaufschlag und ein Riesenskandal und Riesenaufregung und Empörung. Aber wie gesagt, auch da war der Rechtsextremismus vorhanden. So, und wir brauchen gar nicht so weit zurück. Dann Anfang der 2000er nach Sachsen gucken, NPD, welche Stärke es da gab und so weiter. Und natürlich gibt's den autoritären Charakter ja nicht nur im Osten. Das muss man ja auch mal sagen. Ist ja kein Ostproblem.
Das stimmt wohl.
Also müssen wir aus The Land gar nicht raus. Das gibt's hier auch. Ja, also dieses Problem ist ein deutsches Problem und deswegen müssen sich auch alle Deutschen damit auseinandersetzen, egal ob sie Migranten sind oder nicht.
Die schusssichere Weste hast du nicht an, aber du hast Handschuhe an. Gehören die schon zum Programm? Das sind keine Boxhandschuhe, sondern sind das so Rennfahrerhandschuhe?
Ja, sind so. Das ist meinem Autofahrer naturell geschuldet. Natürlich sind so Lederhandschuhe. Ich hatte mir erst so lustige Geschichten dazu ausgedacht, weil ich irgendwann von der Gottlegende Harald Schmidt gelernt habe, dass man sich in Interviews sozusagen einfach Sachen ausdenkt, wenn man Fragen gestellt bekommt zur Familie und so weiter, findet man einfach Kinder und so, was ich eigentlich eine sehr schöne Idee fand. Und die Handschuhgeschichte hatte ich natürlich tolle Geschichten von meinem Opa, von der Simson-Roller aus der DDR übrig geblieben und so weiter. War mir dann jetzt auch zu albern. Man kann einfach sagen,
dafür sehen die auch zu neu aus.
Die sehen zu neu aus. Ja. Naja gut, weißt du nicht, aus was für einem Leder das im DDR gemacht wurde, ne?
Das weiß ich nicht, das stimmt.
sie sind sozusagen ein neues Erkennungsmerkmal und differenzieren mich jetzt sozusagen auch einmal von dem, was ich davor gemacht habe, weil diese Show halt tatsächlich anders sein wird als die Shows, die ich vorher gemacht habe.
Artikel 5 im Grundgesetz schützt die Kunst. Wie froh bist du, dass es den gibt?
Ich bin ja super froh, ne? Weil ich der große Verfechter des Grundgesetzes bin und wenn man einen satirischen Diskurs machen möchte auf einer Bühne und sich dem Rechtspopulismus widmet, den man da ein bisschen zerlegen will, dann ist es die Basis dafür, dass ich das machen kann. So. Und das ist ja auch etwas, was man als Privileg jederzeit sich bewusst machen muss. Also generell müssten wir uns eigentlich viel öfter bewusst machen, dass nichts von dem, was wir hier so haben, selbstverständlich ist, dass Millionen Menschen dafür gestorben sind, dass wir beide hier sitzen können in Freiheit und Demokratie. Und ich finde ja, wir dürften ab und zu uns daran erinnern, dass das eben keine Selbstverständlichkeiten sind, in denen wir uns bewegen, sondern dass das irgendwie verteidigungswürdig ist und dass das eigentlich auch jeder für sich machen muss, seine Freiheit und seine Demokratieverteidigung und am Ende natürlich irgendwie auch alle zusammen. Und deswegen finde ich es dann immer auch ein bisschen schwierig, weiß ich nicht, wenn wir jetzt den letzten Sonntag nehmen, gestern sind irgendwie, weiß ich nicht, 200.000 Leute in Berlin auf der Straße, weil sie
aus... Die Angaben schwanken so ein bisschen, aber...
Irgendwas zwischen 160.000 ja. und 200.000, keine Ahnung, sagen wir 150.000, damit wir keinen Ärger bekommen mit Trump. damit er die größere Party hatte. Und stellen irgendwie fest, da sind Leute, die machen sich Sorgen um dieses Land und diese Demokratie und die haben Angst vor irgendeiner sehr rechtsextremen Bewegung. Woher kommt die Angst? Darüber könnte man mal nachdenken. Dann sitzt aber abends bei Frau Mioska einfach nur Frau Weidel und erzählt ihre Sicht der Dinge. Und da denke ich mir so, Das müsste eigentlich auch, wir sitzen ja hier bei den Öffentlich-Rechtlichen, wo ist denn da der Selbsterhaltungstrieb? Also, ne, man
also was wäre besser gewesen für dich?
Dass naja, ich habe kein Problem mit, dass Frau Weidel da sitzt, aber man könnte ihr sozusagen schon was Entsprechendes entgegenbringen oder entgegensetzen. Das muss nicht die Moderatorin sein. Die darf ja neutral moderieren. Mhm. So. Wobei der Neutralitätsbegriff auch oft falsch verstanden wird. Also öffentlich-rechtliche Sender dürfen neutral oder sollen neutral berichten. Aber wir haben natürlich quasi per Dekret in ihrem Auftrag stehen Schutz des Grundgesetzes. So, dementsprechend ist das, was hier passieren soll, in so einem Laden schon dazu gedacht, das Grundgesetz zu schützen. Und wenn das da in irgendeiner Form gefährdet wird von Extremisten jeglicher Form, ideologisch oder religiös, ist es Aufgabe eben von diesen Läden dafür zu sorgen, dass der normale Wähler, der normale Mensch darüber Bescheid weiß, was die Gefahren sind. Und dementsprechend weiß ich nicht genau, ob man nicht diese 160.000 oder 150.000 auch irgendwie repräsentieren müsste in so einer Talkshow mit Frau Weidel. Ja, mhm. Also da spüre ich manchmal eine Unverhältnismäßigkeit in der Darstellung mittlerweile, weil der ganze Diskurs sozusagen in eine Richtung verrutscht ist. Man redet dann immer so von so einem linken Medien-Mainstream, wobei wir uns ja eigentlich in einem rechten Medien-Mainstream befinden. Also wann immer man irgendwo online unterwegs ist, stolpert man jetzt nicht über die Thesen von Karl Marx.
Das heißt, wir geben dem...
Das wäre mal eine neue, schöne Social-Media-Plattform. Marx Social oder sowas.
Wir geben dem zu viel Fläche, zu viel Bühne.
Also wir beide jetzt, weiß ich nicht, generell weiß ich nicht, ob das Bewusstsein, dass das alles auch Blasen sind, in denen sich bewegt wird, ob das so vorhanden ist und ob man nicht sich irgendwann auch mal gerade machen muss, journalistisch, und sagen muss, wir halten die Aufregung über unsere Position aus. Also so eine Form von, wir brauchen Eier, ja, und die sehe ich bei ganz vielen nicht. Da denke ich immer, da wird dann gesagt, unser Publikum ist aber das und das, deswegen müssen wir das und das so und so machen. Das ist ja dann auch keine Form von Neutralität, sondern dann traut man sich nicht, sozusagen sein eigenes Publikum zu konfrontieren mit Wahrheiten oder Realitäten, ist das bessere Wort. Wahrheiten ist ja sehr individuell, aber es gibt ja bestimmte Formen von Realitäten, die da sind. Und also mir wurde jetzt nicht erklärt bei Frau Mioska, warum Frau Weidel denkt oder sagt, dass Hitler ein Kommunist ist.
So. Nee, da ist sie ein bisschen ausgewichen.
Ja, so. Genau. Und die Frage ist doch, warum thematisiert man 2025 sowas im Wahlkampf? Warum ist das Thema, wenn man mit dem reichsten Mann der Welt spricht? Halten wir das für Zufall? Ist ihr das so rausgerutscht? Oder gibt es dahinter eine Idee? Und wenn Frau Mioska das nicht macht, dann muss ich das halt machen mit Witzen. Ich fange jetzt auch an zu kochen. Ich weiß nicht, ob das eine Alterserscheinung ist, aber es könnte auch daran liegen, ich bin in einer, wie sagt man, neuen Liebeslaison und die Dame hat ein Haus kurz vor Berlin und ich wohne ja mitten in Berlin und normalerweise, wenn ich geil essen gehen wollte, dann ist das für mich alles so 10 Minuten fußläufig. Jetzt ist es, wenn ich 10 Minuten gehe, dann treffe ich einen Fuchs, aber kein geiles Restaurant, also fange ich an selber zu kochen. Das finde ich ganz interessant. Ich habe jetzt so oft selber in der Küche gestanden wie, glaube ich, in den letzten 10 Jahren nicht. Ich habe nicht meine Küche, glaube ich, in meiner anderen Wohnung. Ich müsste mal nachgucken.
Und was kannst du?
Also ich bin tatsächlich so mit Pasta-Sachen bin ich ganz gut. So, ich habe jetzt auch festgestellt, dass man so aus Kartoffeln tolle Sachen machen kann, also Backkartoffeln mit so Avocado drinne und Sour Cream und so weiter und so anderen paar Sachen kombiniert, ist auch super geil. Ich bin jetzt, also ich will, wenn der Grillsaison dann bald wieder losgeht, ist ja dann, man grillt ja an, wann grillt man an?
Im Januar.
Ja.
Eigentlich schon durch.
So, ist doch jetzt fast wieder soweit. Dann will ich auf alle Fälle wieder wild auf den Grill Fleisch packen. Und also ich stelle fest, dass ich da so eine Freude dran entwickle, in der Küche jetzt doch an Gerichte ranzugehen. Ich glaube, die Küche ist, das ist der Hobbyraum des Mannes so mit Mitte 40, Anfang 50 wahrscheinlich.
Da muss ich also der Fuchs in Acht nehmen.
Ja, das sind ja oft so, das ist ja eigentlich super männlich. Da stehen und Feuer. So essen, planen, weißt du, zusammensetzen so und Feuer machen, genau. Und das ist so, das ist ja oft bei so Sachen, Thorsten Sträter hat es ja auch mal gesagt, beim Bügeln, das ist auch eine super männliche Nummer eigentlich, ein heißes Eisen irgendwo draufdrücken. So, das ist doch, ja, und da hat er recht. Und genauso ist es beim Kochen auch. Das ist eine super männliche Nummer.
Und dann hast du nur so eine Feldschürze an?
Jens, für dich würde ich vielleicht einfach auch nur die Kochmütze aufsetzen, wenn das dich glücklich macht.
Sind das auch Bilder im Kopf, die ich gar nicht haben wollte.
Ich habe tatsächlich, diesen Fehler macht man ja nur einmal, dass man leicht bekleidet an so ein Herd rangeht und irgendwie Speck brät. Ne?
Ja.
Das macht man einmal als Mann.
Hast du schon gemacht?
Habe ich schon gemacht.
So, gute Erfahrung. Also, lass uns mal bei diesen privaten Einblicken bleiben. Was geht und was geht nicht in der Comedy? Also, wie weit öffnest du dein Fenster? Machst du Witze über Familie und Freundeskreis und musst dir nachher Schimpf und Schande abholen?
Ich habe da, also generell ist, geht für den Comedian dasselbe wie für den Handwerker und dich, das Grundgesetz, das immer wieder, ja, hallo. Mhm. Aber da in diesem Rahmen ist eigentlich alles möglich und was Privates angeht, also Anekdoten, die ich auf der Bühne erzähle, haben meistens einen realen Hintergrund, gerade wenn es sozusagen persönliche Geschichten sind. Ich lasse natürlich Namen weg oder tausche sie aus, aber die Erlebnisse, die man so mit Partnerinnen und so weiter hat, die sind ja schon sehr, sehr schön. Also da kann man ja oft drauf zurückgreifen, ohne dass es so ein Mario Barth-mäßiges Frauen sind so und Männer sind das Ding wird. Ja, also ich finde es dann viel spannender, wenn man auch da in so Tabubegriffe reingeht. Also wenn man dann einfach mal sagt auf der Bühne, statistisch gesehen, jeder Dritte hier von euch bescheißt seine Frau.
Und dann zählst du ab.
Und dann zählst du ab. Und da ist aber was los im Raum. So, dann geht's aber ab. So. Und dann ist das Thema Monogamie, finde ich, ein super spannendes Thema auf der Bühne mit Publikum, weil man halt sofort sieht, dass die Leute so eine Unsicherheit bekommen, weil sie nicht genau wissen, wie meint er das jetzt? Meint er das ernst? Ist es? Und tatsächlich sage ich ja, ich lebe ja polygam, wie man so schön sagt, seit knapp 10 Jahren und seit 5 Jahren wissen es auch die Partnerin. Weil ich irgendwann festgestellt habe, dieses sich gegenseitig vormachen, dass man irgendwas einhält oder irgendwas hochhält, an das beide offensichtlich ja nicht glauben oder viele einfach nicht glauben und dass diese Gesellschaft sozusagen wie so eine, es ist wie so ein tapezierter Raum, den man nicht betritt, in dem aber alle schon mal waren. Und ich finde das wahnsinnig spannend, dass dieses Monogamie-Polygamie-Thema immer noch so polarisierend ist, obwohl eigentlich ganz klar ist, dass der größere Teil eigentlich der Polygamie zugeneigt ist. Und erzählt wird aber das Gegenteil. So. Und es gehört ja zu den Aufgaben eben von Bühnenkünstlern, Realitäten humoristisch an sein Publikum heranzutragen. Und das mache ich da. Und da gibt's ja Leute, die machen so Eheverträge und solche Geschichten, wo ich immer denke, wer unterschreibt denn so einen Vertrag für ewig? Und wenn man vorher auflöst, ist die Hälfte weg. Wer macht das? Also Vodafone-Kunden, gut, aber
ja. Da haben die Verträge aber auch eine andere Laufzeit.
So, ne? Und da denke ich mir immer so, das ist ein sehr spannendes Thema und das bearbeite ich natürlich auch auf der Bühne, ja.
Was geht gar nicht?
Das kann ich pauschal nicht sagen, weil das ist, wenn ich zu dir als Journalist sage, welche Frage darfst du nicht stellen? Welche Frage geht gar nicht? Da würdest du auch wahrscheinlich erstmal sagen, kann ich pauschal nicht sagen, Nein. Sondern ich muss wissen, was das Thema ist. So, und dann kann ich dir sagen, was nicht geht. Also ich bin kein Misanthrop. Also ich mache ja nichts auf der Bühne, was irgendwie menschenverachtend ist. Aber natürlich gibt's Pointen, die sind bitterschwarz und bitterböse. Wenn ich die lustig finde, erzähle ich die. Weil klar ist, dass das ein Witz ist. Ich mache ja einen Witz. Das heißt ja nicht, dass ich das glaube, was ich da sage. Also wenn Menschen davon ausgehen, dass alles, was ich auf einer Comedy-Bühne sage, tatsächlich meine Überzeugungen sind, dann haben wir ein Problem. So, aber mein Eindruck ist nicht, dass das Publikum das nicht versteht, sondern die Leute wissen schon sehr gut, wenn sie da sitzen, okay, heute Abend machen wir uns wirklich über alles und jeden lustig und auch über uns selber. Weil ich finde, das ist immer am Ende das Entscheidende, dass man nicht die ganze Zeit fingerzeigend über andere lacht, sondern schon noch in der Lage ist, zu reflektieren, dass man selber zu denen gehört, über die mal gelacht werden darf. Und das nehme ich für mich auch in Anspruch. Also ich mache mich schon auch für mich selbst lustig.
Wir gucken mal so ein bisschen auf die Reaktionen der Hörerinnen und Hörer. Valentin aus Tübingen hat geschrieben, hi, wenn das witzig ist, der SWR zu bedauern. Und schade, dass ich Rundfunkgebühren dafür zahle.
Klassiker.
Wenn ihr keine anderen Leute findet, dann stellt die Sendung ein. Sowas gibt's dann jetzt hier.
Ja.
Also, da musst du dann halt auch mitleben, dass Leute dein Programm, genauso wie auch unser Programm, nicht gut finden.
Wie, ja, solange sie es gehört haben, ist eigentlich für mich alles gut.
Das stimmt, aber wie gehst du mit Kritik um?
Gelassen, weil entscheidend ist am Ende, dass jemand sich ein Ticket für mich kauft und die da sind, die sind da und die das scheiße finden, die dürfen das gerne scheiße finden. Also da bin ich Demokrat.
Moni Schneider aus Haslach im Landkreis Biberach hat geschrieben, guten Morgen, einen besseren Start in den nebligen Montag hätte ich mir gar nicht wünschen können.
Guck mal, so, Moni ist meine Frau.
Es gibt von beiden Lagern etwas, aber es gibt ja auch
immer.
Genügend...
Das ist immer so bei mir. Das ist sozusagen mein Schicksal. Es gibt selten Leute, die keine Meinung zu mir haben, wenn sie mich kennen. Ist schön, manchmal auch anstrengend, aber also ich arbeite
aber damit. Aber eine vorgefertigte Meinung haben ja viele auch wahrscheinlich, oder?
Das kann sein, ja. Vielleicht gibt es irgendein Bild, das ich bediene oder das sie vermuten bei mir. Dann sind sie manchmal überrascht, dass ich doch irgendwie aus dem Osten komme. Der hat eine Glatze, kommt aus dem Osten, ist dann auch wieder ein Bild. Also es gibt wahnsinnig viele Widersprüche medial über das, was Leute über mich denken und so. Ich finde das aber eigentlich ganz geil, weil das eigentlich, glaube ich, das Interesse steigert. Und am Ende sitzt man vielleicht dann in dieser Live-Show und dann kapiert man erst, was der Typ da so macht.
Eckst du gerne an?
Also ich habe damit kein Problem, beziehungsweise ich habe das vielleicht, ich weiß nicht, was das ist, vielleicht ist es auch ein Gendefekt, dass ich das nicht spüre oder dass ich einfach daran auch Freude habe, festzustellen, dass Leute sich an mir reiben können und ich das eigentlich immer als was Positives empfunden habe, weil das ja eigentlich immer dazu führt, dass Leute sich austauschen und reden. Und solange das einen bestimmten Rahmen nicht verlässt, bin ich absolut fein damit. Also das ist, also mich scheiße finden, finde ich eigentlich auch ganz witzig.
Muss man auch mögen. Gut. Will Julam, SWR1 Hörer oder Hörerin, kann ich so nicht ausmachen, hat mehrere Fragen gestellt. Was sagt denn dein Vater zu Witzen über Friedrich Merz?
Da ist ja jemand mit Hintergrundwissen. Mein Vater war ja mal CDUler. Mhm. Der war im Landtag von Sachsen-Anhalt. Mittlerweile hat er wieder einen richtigen Job. Und wir haben eigentlich da kein, also Leute vermuten oft, dass ich aus irgendeiner Form von Renitenz mache, was ich mache. Ist aber nicht so. Also wir sind da eigentlich relativ eng miteinander und gerade was das neue Ding angeht, hat er irgendwie gesagt, es ist gut, dass du das machst.
Das neue Ding, Stadelmann liest Höcke, ja. Da fragt, gibt es nämlich die nächste Frage, wie überlebt man das Lesen von Höcke?
Mit Humor. Das muss man halt, man muss das tatsächlich aus humoristischer, satirischer Ebene lesen, weil sonst geht man ja wirklich kaputt, wenn man da nicht schafft, so eine zweite Ebene reinzuziehen, dann muss man schon selber ideologisch da stehen, wo Höcke steht. Oder aber man ist, glaube ich, nach zwei Seiten raus. So. Also deswegen kann das Buch auch nur, sagen wir mal, Fixpunkt sein für diese satirische Show, die ich dann mache und für die Gags, die dann kommen. Und wie gesagt, dann haben wir auch noch Friedrich Merz.
Will Julam fragt nämlich oder hat die Vermutung, ob man ständig hinter der Bühne schon einen Therapeuten bräuchte. Sowas gibt's ja auch. Comedians, die sich psychologisch betreuen lassen.
Von ihrem Publikum.
Vielleicht auch das, ja. Aber sonst auch professioneller Art. Ja. Weil ständig witzig sein ist ja auch irgendwie anstrengend, oder?
Ja, wenn man das wie so einen Animationsjob betreibt, dann ist das so. Ich begreife mich ja nicht als Dienstleister. Also ich sitze nicht da und überlege, was wollen die Leute von mir hören, sondern da bin ich, das ist dann schon der eher Künstler, der sagt, ich bin der Überzeugung, das und das tun zu müssen. Ich hoffe, dass ich damit genug Leute überzeuge, zu mir zu kommen. Und die teilen das oder finden das dann auch witzig. Also ich habe nicht den Service-Gedanken, da wäre ich, glaube ich, hier in eine Werbeagentur gegangen. Das ist nicht so meins. Aber ich kann mir vorstellen oder ich weiß auch von Kollegen, dass die das, gerade wenn man besonders erfolgreich ist oder wenn man eine bestimmte sozusagen Monothematik hat, dann ist es natürlich schon psychisch belastend. Also stell dir mal vor, du denkst dir mit Mitte 20 irgendeine witzige Figur aus und musst das mit Mitte 40 auf der Bühne spielen, obwohl du halt im Leben ganz woanders stehst, 20 Jahre weiter bist. Also würde ich auch depressiv werden, glaube ich. Also das liegt dann schon nicht so weit weg. Bei einigen wundere ich mich dann schon immer, warum die nicht wissen, woher es kommt, weil natürlich ist so das Tourneeleben und auf der Bühne sein, du hast immer Adrenalin, du bist immer sozusagen mit Energie geladen von fremden Menschen. Wenn dann Tourpause ist und du sitzt zu Hause und musst alleine bügeln, dann musst du natürlich mit diesem, sagen wir mal, Low-Energy-Level irgendwie umgehen können. Und da kann man natürlich auch in... Wir nennen es mal depressive Phasen rutschen und so weiter. Aber
ist das bei dir so?
Nee, ich kann leider, ich hab, nee. Also ist ich, gut. Also ich bediene, kann das Klischee vom leidenden Künstler, kann ich so nicht bedienen. Ich habe auch nie verstanden, warum man mit dem, was man künstlerisch macht, nicht auch Geld verdienen sollte. Gibt's ja auch. Es gibt ja relativ viele in meiner Branche, die sehr, sehr gut sind, die lehnen aber sozusagen innerlich ab, dass man davon leben kann.
Okay.
Und da ist die Folge, man kann nicht so richtig davon leben. Das habe ich nicht.
Was ist eigentlich, wenn keiner mehr lacht?
Wenn keiner mehr lacht, dann habe ich was falsch gemacht. Mhm. Oder meinst du, es kommt keiner mehr?
Ja, fangen wir mal damit an. Was wäre schlimmer, wenn keiner mehr kommt oder wenn keiner lacht?
Also wenn keiner mehr kommt, dann habe ich natürlich auch was falsch gemacht. Das Beruhigende wäre dann, dass die Leute halt vielleicht woanders lachen. Wenn keiner mehr lacht, dann ist das ja alles vorbei. Ne? Dann ist eigentlich alles sinnlos. Dann brauchen wir auch über nichts mehr unterhalten. Weil tatsächlich die Essenz von dem, was wir hier so machen, ist ja, dass wir irgendwie lachen können. So. Weil Lachen bedeutet ja Freiheit. Lachen ist Freiheit. Und umso freier wir sind, umso besser können wir lachen. Und wenn man mal zurückschaut, ich mache einmal im Jahr mache ich Comedy for Hope in Nordrhein-Westfalen ist das, zusammen mit Kristall. Und wir spenden da jedes Jahr und suchen uns immer ein Thema dafür aus. Und die erste Show, die wir gemacht haben, war, nachdem die Taliban zurückgekommen sind nach Afghanistan. Mhm. Weil eine der ersten Personen, die die Taliban aufgehangen haben und ermordet haben, war der beliebteste Comedian, den die Afghanen hatten zu dem Zeitpunkt. Und ich finde das schon erstaunlich. Warum fängt man denn mit den Leuten an, die andere zum Lachen bringen? Ist das die größere Bedrohung als die Politiker oder die Aktivisten, die da rumlaufen? Also wir sehen, Humor hat eine Funktion, die Gesellschaft irgendwie zusammenzuhalten. Und eine gesellschaftliche Wirkung von Humor darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Wobei ich halt oft finde, wir sollten Witze nicht so ernst nehmen und dafür vielleicht Politik ab und zu wieder ernster.
Also da muss man ja auch was für tun.
Ich finde, das ist so ein bisschen, also man lässt so Politiker oft mit Sachen durchkommen und sagt, naja gut so, aber weiß nicht, wenn Böhmermann was sagt, dann ist es dann, also es geht ja wohl gar nicht. Wo ich so denke, die Balance zwischen dem, was der eine macht und der andere sagt, ist irgendwie falsch. So, man kann immer über alles streiten, finde ich, aber der Witz ist ja am Ende eine Form von Eskapismus oder eine Form von Befreiung und der darf natürlich auch böse sein und der darf natürlich auch nicht korrekt sein, wie man so schön sagt, weil er eben eine Ventilfunktion hat. Und wenn Leute über Lachen entlastet werden können, dann lass sie sich doch über Lachen entlasten. Das ist tausendmal besser, als wenn sie zur Gewalt neigen oder weiß ich was machen. So, und das ist eine Funktion, die Humor hat und der möchte ich gerne weiter, wie sagt man so schön, die wir hier weiterhin ausüben können. So, also in dem Sinne hoffe ich natürlich, dass weiterhin Leute zu mir kommen. Und bis jetzt klappt es ja ganz gut.
Was könntest du sonst noch so?
Autos verkaufen könnte ich noch.
Ja?
Ja, Autos verkaufen könnte ich, glaube ich, auch noch. Das wäre noch, was ich machen könnte, so als Hobby. So.
Was ist so mit Michael Jackson-Imitator auf Kreuzfahrtschiffen?
Na, das wäre schwierig, glaube ich. Also ich hatte so eine Michael Jackson-Phase. Und Kreuzfahrtschiffe habe ich lustigerweise letztens auch wieder gemacht. Ich habe mit dem Quatsch Comedy Club waren wir auf dem Kreuzfahrtschiff. Und das macht schon auch Spaß. Es gibt auch kaum was Deutscheres als Kreuzfahrtschiffe, habe ich festgestellt. Also als ich in Agadir auf dem Oberdeck gestanden habe und eine Thüringer Rostbratwurst gegessen habe, da wusste ich, du bist doch irgendwie ein Kartoffelmensch, ne? Weil wir packen sozusagen alles, was uns lieb und wert ist, auf so ein Schiff und fahren das einmal rund um den Globus. Und ich glaube, die meisten wären, also wenn so ein Kreuzfahrtschiff noch eine Autobahn hätte, würden die Leute gar nicht mehr runtergehen. Die würden einfach immer drumherum fahren und einfach da leben wollen, weil das wie so ein kleines, perfektes Stück Deutschland ist, was man in die Sonne fahren kann. Und das ist schon, finde ich schon faszinierend.
Das ist vielleicht Werbung, die da rumfährt, auf den Meeren.
Ja, ne, das sowieso auch.
Werbung für Deutschland.
Es wäre auch ein tolles Seniorenheim. Einfach das, mal anfangen, ja. Leute ab 65 zu sagen, hier ist ihre Reise auf der Mein Schiff unendlich.
Schöner Name. So, wir gucken nochmal ein bisschen auf Reaktionen. Udo Baumgartner aus Rheinfelden hat geschrieben, Comedy ohne Rücksicht auf Gefühle ist misslungen. Okay, wieder mal Wahlwerbung für die AfD im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Wir haben jetzt Wahlwerbung gemacht, oder was?
So hat es Udo aufgeschnappt.
Weil wir es thematisiert haben.
Wahrscheinlich, ja.
Aber das ist ja so ein Denkfehler, den ich oft erlebe. Das ist mir auch bei einigen Veranstaltern kam das auch so. Wenn du Höcke so eine Bühne bietest und sie denkst so, nee, ich muss dem keine Bühne bieten, weil der ist ja auch sowieso überall. Also das Thema ist überall, alle reden darüber. Das Einzige, was man vermeidet, ist sozusagen der Diskurs, die Auseinandersetzung,
die
Widerrede. So. Und also das ist ja das Gegenteil von Wahlwerbung, sondern es ist sich damit auseinandersetzen und sich der Sache stellen, weil sie eben einfach da ist. Da werden wir nicht drum herum kommen. Also wir können natürlich die Ohren zuhalten und so weiter, aber ich glaube, bis sich das Pendeln in die andere Richtung bewegt, müssen wir damit erstmal umgehen. Beziehungsweise, ich habe ja die Stadelmannsche Pendeltheorie habe ich noch gar nicht erwähnt. Die Stadelmannsche Pendeltheorie, jetzt zum Abschluss nochmal für alle. Ich glaube ja, dass sich Gesellschaften sozusagen in Pendelbewegungen entwickeln, politisch und auch in anderen Bereichen. Ja, also wenn man zum Beispiel, nehmen wir mal die Amerikaner, es pendelt nach rechts von Bush ganz nach links zu Obama. Mhm. Dann von Obama mit noch mehr Schwung nach ganz rechts zu Herrn Trump. Und jetzt ist die große Frage, was passiert denn dann mit dem Pendel? Pendelt es, wohin pendelt es nach links? Was kommt da in den nächsten 4 bis 8 Jahren? Ist die große Frage.
Geht es immer höher?
Das ist ein guter Punkt.
Dann überschlägt sich irgendwann.
So, denn wenn das Pendel irgendwann überreizt ist, was passiert? Dann hat es oben den Scheitelpunkt. Was passiert?
Dann fällt es.
Es fällt in die Mitte. Es fängt wieder in der Mitte an. So. Und wir haben das hier auch, wenn man das beobachtet, kann man zum Beispiel, wenn man Fridays for Future nimmt, ne? Es pendelt sozusagen Fridays for Future, linksliberale Idee, wir müssen die Umwelt ganz, ganz doll schützen, wir müssen uns um alles kümmern bis zu den Klimaklebern. Dann schwingt das Pendel um, Windräder sind böde, töten Vögel, CO2, warum denn nicht eigentlich, was man den V8 wieder bauen? Und was passiert jetzt, wenn es in die andere Richtung pendelt? So. Und ich glaube, politisch pendelt es in Deutschland noch gar nicht so dolle. Ich glaube, Friedrich Merz hat das Pendel jetzt gerade mal angestupst in einer Richtung. Wir sind mal gespannt, wie lange es wohin pendelt. Die wichtige Voraussetzung halt für meine gesellschaftliche Pendeltheorie ist, dass es ein Pendel gibt. Und ein Pendel gibt es halt nur in freien und demokratischen Staaten. In autoritären Staaten gibt es kein Pendel. Also ist die Gefahr immer da, wo einer sagt, wir bauen das Pendel ab. Und die sollten wir im Auge behalten.
Die Stadelmannsche Pendeltheorie.
Geil, oder?
Danke, dass du da warst.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.